ist es in Ordnung, wenn ich es ein bisschen interaktiv mache. Ich habe nämlich meistens mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun, aber wir sind ja alle Kinder Gottes, ne? Geht schon. Ihr fühlt euch jetzt von mir nicht ein bisschen degradiert als Erwachsene, oder? Nee, okay. Ich habe mal eine Frage an euch. Wieso ist Jesus für uns gestorben? Super, damit wir wieder mit Gott leben können. Ganz klasse. Du hast super zugehört bei deinen Eltern in der Kinderstunde oder beim Pastor. Okay, haben wir noch eine andere Antwort? Wieso ist Jesus gestorben? Ja, eins war schon ganz richtig. Hm? Weil er uns so sehr liebt. Fällt dir da noch ein Bibelvers dazu ein? Ganz bekannter. Also hat Gott die Welt geliebt. Wunderbar, ist der Beweis dafür. Muss man immer gucken, im Wort Gottes steht es geschrieben, ne? Mhm. Super, damit wir unsere Sünde nicht mehr tragen müssen, damit wir rein sind. Ganz, ganz toll. Okay, weil er uns liebt, weil er uns mit Gott versöhnen möchte, weil er uns von unseren Sünden reinigen möchte. Hm, für was noch? Er hat das größte Werk am Kreuz vollbracht. Also ganz viel mehr noch passiert. Halleluja, hat den Tod besiegt. Das gibt gerade unseren Weisen auch so Hoffnung, wenn man da steht, ein Kind beerdigt hat wieder, dass man weiß, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wunderbar. Noch was? Jesaja 53, da gibt's noch so eine Stelle. Okay, in seinen Wunden sind wir geheilt worden, ja? Er ist auch für unsere Krankheiten gestorben. Sein Herz wurde gebrochen. Er heilt auch die inneren Wunden, ne? Er heilt die gebrochenen Herzen sind. Das ist auch noch ein Werk, was er getan hat. Aber da gibt's dann mal so einen Bibelvers. Und den kennt kaum jemand, habe ich das Gefühl. Johannes 3, Vers 16, das weiß man ja. Aber da gibt es einen Bibelvers und ich möchte, dass wir uns den heute mal ein bisschen praktisch angucken, okay? Das ist im 2. Korinther, wer noch seine dieser Papierbibel dabei hat, oder die andere geht auch. 2. Korinther 5, Vers 15. Ich lese euch mal vor. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Interessant. Einmal ist er für uns gestorben, damit er uns Leben gibt, dass er Heilung bringt, Befreiung bringt, dass er uns Verbindung mit unserem himmlischen Vater bringt, aber auch, damit die er lebendig gemacht hat, die wiedergeboren sind durch Jesus, damit die nicht mehr ihr eigenes Leben leben. Das ist so das alte Evangelium noch, ne? Ich weiß nur, als Kind hat man es öfters gehört. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Gemeinden in Afrika hört man das zum Teil nicht mehr so. Da hört man ganz, wie Jesus ist gestorben, damit du reich wirst, damit du dein Auto kriegst, damit du dein Haus kriegst. Und Gott segnet uns. Absolut, habe ich nichts dagegen. Jesus ist gekommen, er möchte uns segnen. Aber er ist nicht nur für ein Haus gekommen und ein bisschen physischer Segen. Da ist viel mehr Segen da. Aber, sorry, es kostet auch einen Preis. Und Jesus, da möchte ich drüber sprechen, über die Herrschaft Jesus Christus, ja? Wir nennen ihn ja Herr Jesus oder unseren Vater, unseren Freund, unseren Erlöser. Es gibt ganz viele Namen für Gott, aber eins ist Herr. Und Herr, ich weiß nicht, ob man das in unseren Zeiten noch so versteht, aber von der alten Geschichte, da wusste man, ein Herr, der hat eine hohe Position gehabt. Wenn der was befohlen hat, da gab es kein, das passt mir jetzt aber gerade nicht so, also meine Interpretation wäre da anders, überlege ich mir mal, wenn ich da Lust dazu habe. Nee, da war das, jawohl, ich tu's. Und da möchte ich drüber sprechen heute, weil ich oft so das Gefühl habe, das habe ich in meinem Leben gesehen, das habe ich auch bei meinem Vater gesehen, dass wir wunderbar gut Pläne machen können. Und dann zu Gott kommen, sagen, ach Herr Jesus, unterschreib doch mal und schenk du deinen Segen. Aber eigentlich möchte Jesus, dass wir sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich gerettet hast. Hier bin ich. Was ist dein Auftrag für mich auf dieser Welt? Ich möchte hören, was du für mich hast. Ich will nicht dich für meine Pläne benutzen, sondern ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Mein persönliches Leben, aber auch meine Gemeinde. Und ich mache das jetzt ein bisschen in eine Geschichtsform, okay? Ich erzähle gern Parabeln so. Hier, unser erstes Bild. Dankeschön, es macht echt einen super Job da oben als Team. Okay, Herr und Erlöser, es kommt der Punkt, wo ich schon von... Oh, danke, Uli. Ich habe so ein bisschen eine Wüste im Hals, jetzt gesehen. Dankeschön. Dieser Tag, ich bin mir sicher, wenn wir, gibt es ja sogar hier eine Vorrichtung, ganz toll. gibt ja Tage, und ich glaube, wenn wir einfach mal Zeit nehmen würden, fragen würden, wie hast denn du Jesus kennengelernt? Wie hast denn du Jesus dein Leben gegeben? Da hat doch jeder so ein ganz bestimmtes Zeugnis. Ne? Bei mir war es so, bei mir war es so, bei mir war es im Gottesdienst. Aber es kommt der Moment, an dem du einfach spürst, dass der Heilige Geist an dein Herz klopft. Und du weißt einfach, boah, das ist für mich. Nur alle anderen gehen aus dem Gottesdienst raus und du hast gemerkt, das war wie wenn der Prediger für dich predigen würde. Und du siehst dich plötzlich als so ein Sünder. Sind bei Überführung, ne? Überführung vom Heiligen Geist, Sündenerkenntnis, wo man plötzlich merkt, Mensch, ich brauche Jesus. Ja, manchmal hat man das Gefühl, es gibt so manche, die denken, ja, ich habe Gott ja einen Gefallen getan, der kann froh sein, dass er mich haben kann. Nee, wir können froh sein, dass wir Gott haben können. Einen gnädigen Gott, der uns vergeben hat. Und ja, ich möchte euch da einfach, ja, erinnert euch mal zurück, wie war das, dieser erste Tag, dieser erste Moment, als ihr erlebt habt, wie Jesus eure Schuld vergeben hat, die Last weg war. Ich weiß noch, wie ich es erlebt habe und ich so, ach, das ist, was der Papa gemeint hat. Boah, da fühlt man sich ja wirklich leichter. Jesus hat mir meine Schuld genommen, Jesus macht mich frei. Okay, und dann geht's weiter. Ich sage, Jesus kommt in mein Leben als mein Herr und mein Retter. Jeder liebt, gerettet zu werden, gell? Wenn man im Sumpf ist und am Ertrinken ist, da freut man sich. Egal, wer einem den Rettungsring zuschmeißt, da freut man sich drüber. Aber Herr, das ist so der andere Punkt. Mein Herr und Retter. Okay, kannst auch weitermachen? Gut. Er klopft an die Tür unseres Herzens und wir haben den freien Willen zu entscheiden, ob wir Jesus annehmen oder nicht. Und ich möchte heute mal kurz unser Leben als so ein Lebenshaus betrachten, okay? Das stellt jetzt das Leben von einem Menschen dar. In unserem Leben haben wir ganz verschiedene Bereiche. Und meine Geschichte, die geht über den Johannes. Und der Johannes, der hatte ein wunderschönes großes Haus im Ruhrgebiet, wunderschön. Und gerade im Frühling, als die Rosen blühten, war es wunderbar, die Aussicht, gar nicht so, wie die Leute immer erzählt haben vom Ruhrpott, dass da alles dunkel war. Nein, ganz im Gegenteil, war ein richtig schönes Fleckchen. Und eines Tages, als dieser Johannes so ganz entspannt in seinem Wohnzimmer sitzt und so einen riesengroßen Flatschirm, wie sagt man auf Deutsch, Flat-Bildschirm da genießt, hört er ein ganz sanftes Klopfen an der Türe. Denkt, nanu, hab gar keinen Termin vereinbart, was ist denn das? Hier steht ja jemand meine Ruhe, bin ich ja gespannt. Und er geht an die Tür, öffnet die und ratet mir, wer vor der Tür steht. Der Jesus. Oh, denkt er, Mensch, er ging ja auch mal in die Kirche und so, er wusste ja ganz viel von Jesus. Sagt er, ja, Herr Jesus, herzlich willkommen in mein Haus. Mensch, dass du heute zu mir kommst, wo die Welt doch mit so viel Not gepackt ist und so viel Elend. Und da hast du Zeit für mich. Ja, Jesus, komm doch herzlich rein in mein Haus. Da hat sich so wunderbar gefreut. Und sagt, und weißt du, Jesus, wir haben erst neulich unser Gästezimmer renoviert. Wunderschön im Vintage-Design. Jesus, du wirst es lieben, es einfach das Modernste. Und Jesus sagt, du, ich nehme, was ich krieg. Dankeschön für das Angebot. Und er kommt in dieses wunderschöne Gästezimmer. Und der Johannes verabschiedet sich von ihm, sagt, wir sehen uns später, Jesus. Und während der Johannes wieder zurückkommt und sich auf sein Sofa legt, denkt er, Mensch, also, dass ich so ein Glück habe und Jesus persönlich zu mir kommt. Aber kaum war er ruhig gesessen, hört er plötzlich seinen richtig großen Schlag an die Tür und denkt, meine Herren, was ist denn jetzt los? Ich hatte überhaupt keine so viele Termine ausgemacht. Geht an die Tür und öffnet die und wumms, war schon ein Fuß drin. Wisst ihr, wer es war? Der Teufel. Der wartet nicht, wenn wir ihm eine Tür öffnen. Der nimmt die Chance gleich an, war mittendrin und hat ihn richtig gefoltert mit schlechten Gedanken. Und erinnerst du dich an das, was du da früher getan hast? Und es war furchtbar. Und der Johannes hat so mit dem Teufel gekämpft. Und endlich boah, hat ihn rausgehabt und die Türe zu. Und er dachte, was war das denn heute? Das kann ja nicht wahr sein. An einem Tag kommt Jesus und dann gleich auch noch der Teufel. Das ist sowas. Und denkt, Moment mal, Jesus, hey, der ist doch in meinem schönen Gästezimmer. Und der kam überhaupt nicht runter. Der muss es doch gehört haben, was da abging, wie ich zu kämpfen hatte. In all der Noten hat mich nicht mal geholfen. Und da ist er hochgegangen ins Gästezimmer, dran geklopft und hat Jesus ihm die Tür geöffnet. Und da sagt er, du, Jesus, hast du es nicht gehört? Der Teufel war gerade, der hat mich völlig, es war so ein Kampf. Wieso hast du nicht für mich gekämpft? Sagt du, Jesus, in meinem Gästeraum war es ganz ruhig. Da war überhaupt nichts. Ah, sagt er, weißt du, ich wohne doch bei dir als Gast hier, also zu mir kam er nicht. Na, der Johannes überlegt und sagt, Johannes, ah, Jesus, ich habe da so eine Idee. Machen wir es doch so. Wir machen 50-50. Du kriegst 50% von meinem Haus. Dann musst du nicht mehr quasi im Gästezimmer leben. Sagt Jesus, ah, das ist schön. Weißt du, Jesus, der freut sich über alles, was wir ihm freiwillig übergeben. Und er sagt, okay, Jesus, jetzt muss ich mal überlegen. Oh, du kriegst auch die richtig tollen Zimmer, Jesus. Okay, dann sind sie weitergegangen. Darfst du weitermachen? Genau. Ah, wir kommen jetzt mal hier in das Zimmer von meinem Verstand, meine Gesinnung. Sagt der Jesus, oh, ja, ich liebe das Zimmer. Ich finde, du machst das richtig gut, Johannes. Du machst genau das, was du gelernt hast in der Bibel, dass wir unsere Gesinnung erneuern lassen sollen durch das Wort Gottes. Wir kommen aus einer Welt, wo vieles komplett anders ist als im Reich Gottes. Und da müssen wir erstmal lernen, zu denken, wie Gott denkt, wie er die Dinge sieht. Und das machen wir, indem wir die Bibel lesen. Sagt der Johannes, das liebe ich, dass du wirklich prüfst und guckst, denke ich, wie Gott denkt. Und du erlaubst mir, deine Gesinnung zu verändern. Auch gerne bin ich Herr über diesem Zimmer, da lebe ich ganz gerne in deinem Zimmer. Vielen Dank, sag auch gerne, Jesus, habt ihr noch so ein anderes schönes Zimmer? Und dann sind sie weitergegangen. Körper und physische Gesundheit. Oh, sagt Jesus, ja, du, ich finde, das machst du auch richtig gut, Johannes, du lebst ja richtig gesund, ne, und glutenfrei und ja, kümmerst dich da so um deinen Körper und genug Fitness und so. Das ist wichtig, weil dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wer den Tempel zerstört, den zerstört Gott. Das ist ganz krass. Von wegen, ich kann machen mit dem Körper, was ich will. Nee, das finde ich ganz gut. Aber übertreib's nicht. Denk dran, es ist mein Tempel. Kümmer dich drum. Es gibt auch eine Nacht, ganz bewusst, dass man schläft und nicht durcharbeitet. Schützt auch vor Burnout, habe ich gehört. Sollte man ab und zu mal wirklich auch machen. Sagt er, okay, Jesus, freut mich ja, dass du das Zimmer so sehr liebst. Und dann sind sie weitergegangen in den nächsten Raum. Geist und Anbetung. Und sagt Gott, weißt du, Johannes, ich bin echt eifersüchtig. Ich liebe es, wenn du dein Herz voll auf mich gerichtet hast und wenn nichts anderes dazwischen kommt, wenn ich wirklich die erste Stelle in deinem Leben habe. Sagt er, ein bisschen weh tut's mir, dass du so viel überall von deinem Fußballverein im Raum hängen hast. Überall die ganzen Poster und die Flaggen und den Trikot und so. Weißt du, ich habe nichts gegen Fußball und dass du auch Fußball spielst, aber dass du so viel in die investierst, du betest die eigentlich dadurch an und da bin ich eigentlich so ein bisschen, ja, in zweiter Reihe. Sagt er, oh, echt, Jesus? Das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass das so viel Raum einnimmt. Da hast du recht. Jesus, ich misse es aus und ich will wirklich gucken, dass mein ganzes Leben eine Anbetung für dich ist. Dass meine Anbetung nicht an solche Sachen geht. Okay, dann gehen wir ins Nächste. Sagt er, Jesus, das ist mein absolutes Lieblingszimmer. Unser Familienzimmer im Haus. Ah, das liebe ich. Wir haben doch so eine schöne große Familie. Sagt Jesus, ja, und ich liebe deine Familie auch. Weißt du, ich habe sie dir geschenkt, ne? Und ich habe dir auch deine gute Frau geschenkt und deine vielen Kinder. Sagt, und was ich ganz besonders liebe, ist, dass ihr seit den ganzen Generationen nach euch, dass ihr immer so gottesfürchtige Menschen wart. Dass ihr mich immer geehrt habt, auch in Zeiten, wo es schwer war in der Welt. Dass ihr für mich aufgestanden seid. Und deswegen kann ich deine Kinder und Enkelkinder und Großenkelkinder segnen, weil da gottesfürchtige Leute in deiner Familie sind. Sagt, aber denk dran, es ist deine Familie, ich habe sie dir übergeben, du hast die Verantwortung für sie, aber dennoch habe ich den Plan, was ich mit dir und deiner Familie tun möchte. Frag mich doch immer wieder danach. Ach, da hat er dann gesagt, das ist doch richtig schön, dass ich jetzt Jesus alles übergeben konnte. Und Jesus hat sich auch total gefreut. Sagt er, so Jesus, dann gehe ich jetzt aber mal wieder in meine Zimmer und ja, wir sehen uns dann. Okay, gut. Dann ist Jesus in die anderen schönen Zimmer gegangen. Und an dem Abend, als der Johannes im Bett ist, hört er plötzlich ein mächtiges Klopfen wieder an die Tür. Riecht noch schlimmer als am ersten Tag. Und er denkt, nee, es wird doch nicht wahr sein. Und er geht an die Türe, öffnet sie ganz langsam und will nur ein bisschen spickeln. Aber man dürfte dem Teufel nicht mal Raum zum Spickel geben. Da war wieder drin. Und es war noch viel, viel heftiger als davor. Der Teufel hat ihm gesagt, das bringt doch alles nichts. Bist du blöd, 50% an Jesus abzugeben? Das ist doch völlige christliche Abzocke. Und alles Mögliche hat er ihm aufgehört. Und du kannst eh nie Gott nachfolgen. Du kannst dich sowieso nicht verändern. Und es war ein richtig schlimmer Kampf. Und da hat es aber wieder geschafft. Türe zu, aber völlig fertig. Und völlig enttäuscht. Da habe ich so viel an Gott abgegeben. Da habe ich ihm in mein 50% gegeben. Und immer noch kommt sowas und er tritt nicht für mich ein. Und er ist die Treppen hoch, hat guckt, wo ist denn Jesus in diesen 50 Zimmern? Das muss ich ihn auch noch suchen. Gästezimmer ist er auch nicht mehr. Und ja, irgendwann hat er ihn gefunden im schönen Familienzimmer. Und er war richtig enttäuscht. Sagt, Jesus, ich bin echt enttäuscht von dir. Es hieß, dass du für uns kämpfst, habe ich gehört in der Kirche. Aber bis jetzt habe ich noch nichts davon erlebt, dass du für mich kämpfst. Immer muss ich selber kämpfen, wenn der Teufel kommt. Und hat sich dann echt beschwert. Und dann sagt Jesus ihm, weißt du, Johannes, bei mir war er nicht, es war völlige Ruhe in meinen 50%. Sagt er, weißt du, bis jetzt lebe ich bei dir. Du hast mir zwar 50% gegeben, aber das Haus gehört immer noch dir. Ich lebe immer noch quasi ein Stück weit in Miete bei dir. Und ich kann nicht einfach an die Tür gehen, jemanden rausschmeißen, wenn ich nicht der Herr in diesem Haus bin. Und dann kam es ihm plötzlich, ach so, stimmt. Aber Jesus, wenn ich dir alles gebe, das heißt, dann lebe ich bei dir und du bist der Herr. Dann muss ich ja tun, was du sagst. Sagst du, du darfst tun, was ich dir sagst. Sag. Und ich helfe dir auch dabei. Dann sagt er, okay, Jesus, aber du hast recht. Und langt in seine Hosentasche und holt den Hauptschlüssel vom Haus aus, mit dem er alle Räume öffnen kann. Sagt er, aber Jesus, ganz ehrlich, die anderen Räume, da ist so viel Schrott drin. Da sind Sachen drin, das weiß noch nicht mal meine Frau. Muss ich das wirklich? Und dann sagt Jesus zu ihm, weißt du was, deswegen bin ich ja ans Kreuz gegangen. Weil ich schon weiß, was in den Räumen ist. Und weil ich weiß, dass du das niemals selber schaffen wirst. Lass mich rein. Ich gehe rein mit dir in diese Räume. Ich räume auf. Ich schenke dir Sieg. Ich bin die beste Müllabfuhr. Deswegen bin ich am Kreuz für dich gestorben. Hab all den Müll auf mich genommen. Hab mich entblößt, um dir deine Ehre wiederzugeben. Wirklich, Jesus? Oh ja, wirklich. Dann sind sie gleich ins nächste harte Zimmer. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Und sie kamen ins Zimmer Sexualität und ihre Ausdrucksweise. Und er war ganz beschämt. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Ich weiß, in deinem Zimmer in der Ecke, ich weiß, ich kenne die Porno-Zeitschriften, die da sind. Und ich weiß, was du im Fernsehen, im Internet anguckst. Aber weißt du was? Ich liebe dich trotzdem. Ich habe dich als Mann geschaffen. Und ich will dir lernen, wie man als Mann dagegen angeht. Wie man lernen kann, ein reines Leben zu leben. Ich kann dich frei machen von diesen Fesseln, die dich gebunden halten. Lass mich rein, komm, wir machen das zusammen. Haben die Zeitschriften genommen und verbrannt. Und er war Herr über den Bereich. Okay, mein Nächsten. Arbeit und Dienst, sagt er, ja, du hast, ich habe dich für gute Werke geschaffen und ich freue mich, dass du mich immer wieder fragst, aber ganz oft machst du deine eigenen Pläne und wenn es nicht funktioniert, dann beschuldigst du mich. Lass mich doch rein und beug dich vor mir und erlaub mir, ganz zu zeigen, was ich für dich habe. Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Dann die materiellen Bedürfnisse, sagt er, ja, du hast ja so viele Versicherungen, aber weißt du, es ist gut, sich zu versichern, aber ich bin die beste Versicherung. Wenn du mich an erste Stelle setzt, ich werde sicher machen, dass du alles brauchst, kriegst, was du brauchst, nicht was du möchtest, aber was du zum Leben benötigst, da werde ich dafür sicher machen. Dann sind es ins Nächste. Oh, Finanzen, oh, sagt er, da scheiden sich die Geister. Sagt er, ich weiß, du hast mir alles gegeben, außer deinen Scheck, ne, die Sparkasse und sowas. Das ist nur so ein bisschen eine Privatsache. Aber weißt du, wenn du mich der Herr drüber machst, dann bist du befreit. Dann wirst du nicht mehr Sklave deiner Finanzen sein, sondern du kannst es so einsetzen, wie ich es möchte. Und du wirst sehen, dass ich deine Finanzen segne und dass ich es gebrauchen kann, so wie ich es möchte. Und du bist nicht der Sklave vom Mammon. Sagt er, du kannst nicht zwei Herren dienen. Okay, Jesus, Dann ging es ins nächste Zimmer, da ging es um die Emotionen, Reaktion. Aber Jesus, ich bin doch ein Mann. Als Mann, sagt er, oh ja, du bist ein Mann und ich habe dir auch Gefühle gegeben. Und du darfst lernen, mit Gefühlen umzugehen. Sagt Gott, ich habe auch Gefühle, ich werde manchmal richtig wütend über Ungerechtigkeit. Und mein Herz bricht, wenn ich sehe, wie Menschen missbraucht werden. Ich habe Gefühle, du darfst ehrlich sein, auch als Mann. Du darfst lernen, deine Gefühle in einer göttlichen Art und Weise umzusetzen. Nicht alles in dich hineinzufressen und dann im letzten Moment explodierst du und nennst alle möglichen unfreundlichen Worte und musst dich dann dafür nachher entschuldigen, sondern ich lehre dich, mit deinen Emotionen umzugehen. Okay, das Nächste. Da kam es mit Wille und Entscheidung. Und er sagt, guck mal, John, du verlässt dich viel zu sehr auf dich, auf deine Pläne. Aber ich denke, ich möchte eigentlich rein in den Bereich, dass du dich von ganzem Herzen auf mich verlässt und weißt, ich habe den besseren Plan, wie du dein Alter verbringen wirst. Ich habe dich in meiner Hand und ich lasse dich nicht los. Und sagt, und dann der Letzte, wo du ganz arg Angst vor hast, weil so viele in eurer Familie an Krebs gestorben sind, dass du denkst, oh nein, werde ich jemals alt werden? Werde ich auch so sterben? Aber weißt du, Johannes, du kannst es in den Bereich mir absolut übergeben. Sagen, Jesus, ich mach dich Herr, auch über den Bereich Leben und Sterben, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, in der richtigen Art und Weise sterben werde, Jesus, und bereit sein werde, um dich zu verherrlichen, um dich groß zu machen. Ui, und der John war ganz berührt. Er sagt, okay, Jesus, das war ja gar nicht so schlimm. Danke, dass du mich so lieb hast und dass du jetzt den ganzen Bereich übernommen hast, Jesus. Und dass ich jetzt mit dir leben darf, dass du die Verantwortung für mein Leben hast. Und wisst ihr, was an dem Abend passiert ist? An dem Abend kam wieder dieses richtig große Klopfen an die Tür. Und er ist richtig heftig aufgewacht und erschrocken. Und er dachte, ach nee, ich muss ja gar nicht zur Tür gehen. Mein Lebenshaus gehört doch Jesus. Er hat die Verantwortung für mich. Sagt, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was Jesus macht. Und ist aus seinem Zimmer rausgegangen. Und da stand schon Jesus im Gang und ist majestätisch die Treppen runtergegangen zur Eingangstüre. Und der Johannes ist hinterher und er öffnet die Türe. Und da stand der Teufel völlig entsetzt und erschrocken, zieht seinen Hut ab, verbeugt sich noch tiefer und noch tiefer und sagt, Entschuldigung, hab mich an der Adresse getäuscht und ist ab und davon. Wisst ihr warum? Weil sein ganzes Leben jetzt Jesus gehört hatte und der Teufel kein Anrecht hatte. Er kam wieder, um ihn anzugreifen, aber Jesus hat für ihn gekämpft. Das könnte man ganz lang ausmachen. Aber was ich damit einfach zeigen wollte und fragen möchte, ist Jesus Herr deines Lebens. Das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, die man mal macht, als ich 12 war. Also mir geht's so, ich muss mich immer wieder entscheiden, weil ich doch manchmal gerne noch den Bereich kontrolliere. Es gibt so Bereiche, wo ich denke, ach Jesus, den kannst du ruhig haben, kein Problem. Aber so manche Bereiche, kann ich da Gott wirklich vertrauen? Hat er das wirklich im Griff? Oder muss ich ihm da vielleicht doch ein bisschen helfen? Wir können das doch so gut. Aber ich denke, je mehr wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus wachsen, je mehr wir ihn kennenlernen, dann lieben wir ihn. Und Liebe macht uns frei, nimmt uns die Furcht. Und dann können wir Jesus absolut, völlig und ganz vertrauen. Wisst ihr, ihr Lieben, wenn man so in die Welt guckt, gerade wenn man von Afrika so auf Deutschland guckt, ich weiß nicht, ob ihr das so merkt, aber Deutschland wird ganz schön eingenommen. Und Deutschland wird nicht das Land bleiben, das es war. Es wird härter werden. Und da brauchen wir Allradantrieb. Da müssen wir Gott kennen. Und zwar nicht nur hier, sondern tief in unserem Herzen. Und ich denke, Gott gibt uns jetzt gerade noch so eine Zeit der Freiheit in Deutschland. Und er sucht Menschen, die er dafür gebrauchen kann. Menschen, die sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, alle Zimmer meines Lebens. Vielleicht kämpfst du in dem Bereich. Da möchte Jesus reinkommen. Du musst ihn nicht rausschließen, weil es so peinlich ist. Du darfst ihn reinnehmen. Jesus wurde völlig entblößt und blamiert am Kreuz, damit er uns wieder kleiden kann. Und er möchte uns als Gemeinde, als einzelne Christen fit machen, dass wir durch diese harte Zeit, die vor uns steht, gehen können. Aber auch, dass wir noch ganz viele zu ihm bringen können. Es gibt so viele gebrochene, kaputte Menschen in Deutschland. Man muss nicht nach Afrika gehen, nach Indien, sowas. Die haben wir um die Ecke. Und Gott schickt sie euch eigentlich. Aber manchmal müssen wir vielleicht auch bereit sein, sagt Jesus, weißt du was, der Bereich in deinem Leben, viele Familie und Beziehung, wieso öffnest du nicht mal deine Türe für deinen Nachbarn, der so einsam ist? Und bringst ihn mal rein. Ist Jesus Herr über deine Beziehungen? Oder suchst du die aus? Nee, der passt mir nicht, die passt mir nicht. Oh nee, die Leute, mit denen treffe ich mich. Vielleicht will Gott den Rahmen sprengen. Das kann er aber nur, wenn wir ihm erlauben, Herr zu sein. Gott möchte Großes in Deutschland tun. Aber er kann es nur durch Menschen tun, die sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Und Nachfolge kostet bis heute immer noch einen Preis. Es gibt immer noch ein Kreuz, das wir zu tragen haben, das wir zwar nicht möchten, aber es wird größer werden. Die Verfolgung nimmt weltweit zu. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, jung und alt, einfach mal Gott in der stillen Zeit auch zu fragen, bist du wirklich Herr in jedem Bereich? Oder Jesus, stehst du schon eine ganze Weile vor einer ganz bestimmten Türe in meinem Leben und du klopfst lieblich an, Gott kommt nicht als Bandit, der einbricht, er überführt uns, er zeigt uns liebevoll. Aber wir haben die Chance, wir haben den freien Willen zu entscheiden, wie weit wir ihn gehen lassen und ob wir ihn Herr machen. Und wisst ihr, der Teufel kommt mit Lügen, dass wir, wenn wir je mehr wir uns Gott ausgeben, Gott nimmt, will uns auch, der Gott gönnt uns nichts. Das stimmt nicht. Wisst ihr, je mehr wir ihm geben, umso freier sind wir und dann können wir ganz anders Gott erleben. Dann ist es nicht so eine langweilige christliche Religion, die wollte ich eh nicht haben, aber dann ist es eine lebendige Beziehung mit dem himmlischen Vater, der jeden Einzelnen für uns kennt und für jeden Einzelnen für uns was hat. Ich möchte ans Ende kommen, Entschuldigung, ich habe ein bisschen die Zeit überzogen, glaube ich, geht noch. Aber ja, die Zeit, ich habe schon gebetet, ich mache dich her über die Zeit, ich will nicht überziehen. Genau, ich möchte euch einfach bitten, ich kenne dein Leben nicht, aber ich weiß, dass Gott es kennt. Besser als du dich selber kennst. Er sieht in die Tiefen des Tiefens und er lädt uns ein, ehrlich mit ihm zu sein und ihn daran zu lassen. Und ich denke vielleicht jetzt so am Schluss, vielleicht wollen wir einfach mal still werden. Still werden, vielleicht hat Gott schon zu Einzelnen gesprochen hier. Vielleicht bist du hier, du hast Jesus noch nie zu deinem Herrn gemacht. Du bist zwar in einer frommen Familie aufgewachsen, aber nee, den letzten Schritt, den wolltest du nicht tun, dieses Kapitulieren. Vielleicht ist heute deine Zeit gekommen, wo du sagst, nee, Jesus, ich lade dich ein. Gerade als junge Leute, ich kann es euch sagen, es ist das Beste, was euch passiert, frühzeitig eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Bevor man durch all das Elend durchgehen muss, da gibt es so viele heftige Geschichten. Und es ist nicht langweilig mit Jesus, wenn man ihn wirklich kennt. Wenn man wirklich eine Beziehung mit ihm hat. Das ist manchmal zu spannend. Manchmal sagt, boah, es könnte eine Stufe ruhiger werden, Jesus, ne? Und er hat unterschiedliche Aufgaben für uns. Muss es nicht denken, oh nee, dann schickt er mich nach Tansania. Gar nicht. Kann was ganz anderes für dich haben. Hier im Ruhrpott. Er hat was ganz Tolles. Ich möchte euch da einfach ermutigen. Wollen wir einfach mal kurz still werden und einfach hören und Gott persönlich eine Antwort auf das geben? Er wird dich nicht zwingen, aber er sucht Freiwillige und es lohnt sich auf jeden Fall.